Heute ist Sonntag, das wissen wir, hoffentlich. Es ist auch ein spezieller Sonntag im Kirchenkalender. Wer weiß, was das für ein Tag ist? Es ist Palmsonntag. Palmsonntag, habt ihr das gewusst? Palmsonntag, das ist immer der Sonntag vor Ostern. Und warum heißt es Palmsonntag? Ja, diese Palmenzweige, die geschwenkt worden sind, weil, aus welchem Grund? Weil Jesus ist in Jerusalem eingezogen, zu Lob, auf dem Esel. Und wir werden diesen Text lesen. Es ist ein wichtiges Ereignis in den Evangelien und jeder Evangelist, alle vier Evangelien berichten von diesem Ereignis. Und wir lesen aus Lukas. Wir lesen Lukas Kapitel 19 und die Verse 28 bis 40. Passt auf, Kinder auch, weil vielleicht werde ich ein, zwei Quizfragen nachher stellen. Lukas 19, Vers 28. Und als er das gesagt hatte, das ist Jesus, als er das gesagt hatte, ging er voran und zog hinauf nach Jerusalem. Und es begab sich, als er nahe von Bethphage und Bethanien an den Berg kam, der Ölberg heißt, da sandte er zwei Jünger und sprach: Geht hin in das Dorf, das vor uns liegt, und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden. Junge Esel, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat, bindet es los und bringt's her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann sagt, der Herr bedarf seiner. Und die es gesandt hatte, die gingen hin und fanden's, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, sprachen seine Herren zu ihnen, warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen, der Herr bedarf seiner. Und sie brachten's zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Als er nun hinzog, bereiteten sie ihre Kleider auf den Weg. Und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten. Und sie sprachen: Gelobt sei der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige Pharisäer in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach: Ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Das ist das Wort des Herrn. Wir wollen beten. Vater Gott, danke für dein Wort, für die Verse, die wir gelesen haben, die uns überliefert worden sind, treu überliefert. Hilf uns zu verstehen, was drin ist, was es heißt, was es auch für uns heute heißt. Zeige uns Jesus in aller Klarheit. Wir bitten dich. Amen. Wir kennen vielleicht diese Geschichte gut, auch die Kinder. Es ist eine bekannte Geschichte. Und vielleicht wart ihr etwas oberflächlich beim Zuhören, deswegen, ja, ich kenne die Geschichte. Und deswegen ein, zwei kleine Fragen. Welche Ortschaften, welche Städte oder Dörfer haben wir gehört in dieser Textpassage?
Bethphage,
genau, ein Dorf in der Nähe von Jerusalem. Und ein anderes mit B. Bethanien und Jerusalem selber. Jerusalem, ja, da steht im ersten Vers, er ging voran und zog hinauf nach Jerusalem. Er ist unterwegs nach Jerusalem und muss durch diese Dörfer, die auf dem Weg sind. Und er wird dann durch diese Dörfer zum Ölberg kommen. Der Ölberg, ja, steht quasi vor der Türe Jerusalems. Da kommen sie auf den Ölberg immer höher und da kommen sie auf die Spitze. Und da sehen sie Jerusalem vor ihnen liegend mit dem Tempel. Der Ölberg wird auch erwähnt. Nun, interessanterweise hören wir nicht in diesem Text, dass Jesus in Jerusalem eingezogen sind. Zwar hat dieser Text in meiner Bibel, vielleicht in euch auch, Jesu Einzug in Jerusalem. Aber ist er in Jerusalem eingezogen? Ist er durch in die Stadt gezogen, durch Stadttor? Das hören wir nicht hier. Es steht nicht, dass er in Jerusalem hineingegangen ist. Eine erste interessante Tatsache. Und die nächsten Verse, 41 und weiter, die reden davon, dass Jesus auf Jerusalem gesehen hat, auf dem Ölberg, diese Sicht auf Jerusalem, und er hat geweint über die Stadt. Also ist er in diesen Versen, die wir gelesen haben, das mit dem Lob, mit den Palmen vielleicht. Naja, wir haben nicht gelesen, dass er in Jerusalem eingezogen ist. Aber er ist sicher unterwegs in die Stadt. Und nachher, ab Vers 45, da ist die Rede von der Tempelreinigung. Und spätestens dann muss er in Jerusalem gewesen sein. Eine andere Quizfrage. Was haben die Jünger, die Leute, die Menschen, die um Jesus waren, als er auf dem Esel war, was haben sie ihm zugerufen? Hosanna, das sagen wir, das Wort haben wir gehört. Irgendwoher haben wir es in diesem Text gehört? Nein. Nein, das ist eine kleine Trickfrage von mir, weil alle anderen drei Evangelien sagen, die Leute riefen Hosanna. Aber Lukas nicht. Hosanna heißt, oder Hosanna, ist aus dem Hebräischen und heißt, kommt aus dem Psalm 118 und heißt, Herr, hilf doch, oder rette uns doch. Aber Lukas will uns nicht sagen, dass die Jünger das gerufen haben. Was haben sie gerufen? Sie haben irgendetwas gerufen. Sie lobten Jesus als König, jedenfalls. Vers 38, gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn. Das kommt auch aus dem Psalm 118, wenn wir das studieren würden. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Das ist auch Psalm 118. Und diese Jünger, diese Menschenmenge um Jesus, die nennen ihn König. Jesus kommt nicht selber und sagt, Leute, ich bin König, betet mich an. Das sagt er nicht. Sie erkennen ihn als König und sie beten ihn an. Und was, wisst ihr vielleicht noch, was die Jünger gesagt haben? Was kommt? Gelobt sei, der da kommt, der König im Namen des Herrn. Friede sei im Himmel. Ich finde das auch etwas überraschend, aber wir kommen vielleicht noch dazu in einer Minute. Überraschend vielleicht etwas, diese kleine Textanalyse. Wir kennen die Geschichte, aber haben wir gehört, dass nicht Hosanna geschrien worden ist, dass Jesus noch nicht in Jerusalem eingezogen ist. In diesem Text wird sicher beschrieben, dass Jesus sich Jerusalem nähert. Er kommt an Jerusalem. Lukas verwendet sogar dreimal in diesem Text, Jesus naht. Also Lukas ist es wichtig zu sagen, dass Jesus nah dran ist. Er ist nah dran. aber noch nicht genau dort in Jerusalem. Und wir lesen, wie Jesus auf dem Esel oder in meiner Übersetzung hier auf dem Füllen, wie Jesus auf dem Esel reitet. Wir würden vielleicht erwarten, dass ein König, ein siegreicher König, würde auf einem großen Pferd, auf einem Ross reiten, um seine Macht zu demonstrieren. Vor allem, wenn er als Siegeskönig kommt, dann will er nicht ganz tief sitzen auf einem kleinen Esel. Der will hoch drauf, der will über alle runterschauen, der will seine Macht zeigen. Jesus? Nein, er kommt hier auf einem Esel. Und bewusst, absichtlich, er hat die Jünger hingeschickt, um einen Esel zu finden. Es ist nicht so, dass nur ein Esel zu finden war. Und dann musste sich, ach, naja, kein Pferd da, dann muss ich halt auf dem Esel. Peinlich, aber naja. Nein, das war Jesus' Absicht, auf einem Füllen, auf einem Esel zu reiten. Das zeugt von seiner Demut. Er ist immer noch König, aber er ist hier ein demütiger König. So wie in Zacharia 9,9 steht. Jubele laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend. Auf einem Fohlen. Auf einem Eselsfohlen. Und Jesus kommt hier, in dieser Episode, in dieser Geschichte, kommt Jesus als Erfüllung dieser Prophetie auf einem Esel, in Frieden, in Demut. Nicht alle bejubeln ihn. Es ist nicht so, dass alle sagen, Jesus ist hier, Jesus ist König. Viele machen das, die Jünger machen das und die warfen ihre Kleider vor sich hin. Und in einem anderen Text, wir lesen es nicht hier von den Palmen, aber ich glaube, Johannes hat es von den Palmen. Aber nicht alle bejubeln ihn. Wir lesen von den Pharisäen, einige Pharisäen, Vers 39, einige Pharisäer in der Menge, die sprachen zu ihm, Meister Jesus, das ist zu viel. Ruhe jetzt. Weise deine Jünger zurecht. Das ist nicht angebracht. Schweigen sollten sie, weil es ist nicht jedem klar, dass Jesus König ist. Für die Pharisäer war Jesus nicht König. Und deswegen war es völlig dumm und unangebracht und falsch, dass die Jünger gejubelt haben, diesem König, diesem Jesus. Wenn wir also denken, wie oft, auch im Englischen heißt diese Episode oft The Triumphal Entry. Vielleicht Italienisch oder Portugiesisch oder Französisch heißt es ähnlich. Der Einzug als ein feierlicher, siegesträchtiger Einmarsch in Jerusalem. Überraschenderweise ist es nicht wirklich so, wenn man den Text liest. Es ist ein demütiger Gang und Jesus geht nicht einmal in Jerusalem hinein. Er ist in der Nähe, er naht an die Stadt heran. Eine andere Überraschung ist, wie ich schon angetönt habe, dass die Jünger in Vers 38, die sagen, Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Ist das nicht etwas komisch? Ich meine, würde man nicht denken, sie würden sagen, Friede jetzt auf Erde. Jetzt kommt der König in die Stadt. Jetzt wollen wir Frieden auf Erden. Aber sie rufen Friede im Himmel. Ehre in der Höhe. Aber ich will Ehre hier, unten, jetzt, hier auf der Erde. Nicht wahr? Nein, sie wollen Friede. Und ja, Friede sei im Himmel. Ich glaube, dass der Heilige Geist uns etwas Wichtiges sagen will hier, den Jüngern und auch uns. Die Ereignisse, die wichtigen göttlichen Ereignisse sozusagen, die passieren immer zuerst im Himmel und dann auf der Erde. Das ist ein interessantes Muster durch die ganze Bibel, die wir vielleicht oft übersehen. Wir sind so auf der Erde fixiert. Aber schon der erste Vers in der Bibel. Gott, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und das ist immer vielfach so, wenn man von Himmel und Erde spricht, kommt zuerst Himmel. Und ganz am Schluss, dann in der Offenbarung, Kapitel 21, ist die Rede von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Auch dort kommt der Himmel zuerst. Am Ende, ja, Offenbarung 22, kommt dann Jesus vom Himmel auf die Erde. Wir hatten es vorhin mit dem Heidelberger von dieser Frage, was nützt uns die Himmelfahrt? Jesus, es ist wichtig, dass Jesus in den Himmel gegangen ist. Dort gehört er hin eigentlich zuerst. Er muss zuerst im Himmel regieren, bevor er auf die Erde kommt. Friede im Himmel. Die Jünger hatten vollkommen recht. Da soll im Himmel zuerst Friede sein. Und in der Stadt, auf der Erde, in dieser Stadt Jerusalem, war es vorerst nicht besonders friedlich. Wir wissen aus dem Rest des Evangeliums, aus der Rest der Geschichte, dass es nicht friedlich zugeht auf diesem Landstrich. Auch heute fliegen die Bomben und die Flugkörper und die Drohnen. Und in den Versen 41 und weiter, Jesus schaut auf die Stadt und weint, weil er weiß, was auf diese Stadt zukommen wird. Und das wird nicht schön sein. Ja, irgendwann mal wird es Frieden sein auf Erden. Das ist sicher, weil es wird eine neue Erde geben. Und ich denke zurück, Lukas ist wirklich interessant, die Details, die er gibt. Hier bringt er uns dieses Detail, dass die Jünger sagten, Friede sei im Himmel. Aber ganz am Anfang seines Evangeliums, da kommt die Weihnachtsgeschichte, wie wir die Geschichte nennen, die Geschichte von Jesu Geburt. Und da sind die Engel oben und die Engel loben Gott. Und die singen auch oder sprechen. Und was sprechen sie? Friede auf Erden. Was kann man nachlesen? Lukas 2. 14. Die Engel rufen, die Engel im Himmel rufen Friede auf Erden. Die Jünger auf Erde rufen Friede im Himmel. Das ist aber eine interessante Symmetrie, oder? Finde ich faszinierend, solche Details. Und die sind so, aus einem Grund, das ist nicht zufällig so, dass wir diese Worte so finden in der Bibel. Die Geburt Christi damals, als die Engel gerufen haben, die Geburt Christi, Fried und Friede auf Erden, das war eine gute Nachricht für Gottes Volk auf Erden. Dass Jesus kommt, dass Jesus geboren wird, der Sohn Gottes geboren, das ist für die Erde fantastisch. Das wird Frieden bringen. Aber Jesus muss aufwachsen, es kommt sein Tod, es kommt auch dann seine Auferstehung und die Himmelfahrt. Das ist eine gute Nachricht dann zuerst dann für den Himmel, dass Jesus den Sieg besiegt und auffährt in den Himmel, das ist gute Nachricht für den Himmel. Und die Erde muss noch warten. Diese Ereignisse, die schaffen die Voraussetzungen für diesen endgültigen Frieden im Himmel und auf Erden. Und was diese beiden Lobpreisungen im Lukas 2 und hier in Lukas 19 bindet, ist dieser gemeinsame Ruf: Ehre sei Gott in der Höhe. Ehre sei Gott in der Höhe. Jesus ist also König. Auch wenn er noch nicht in königlichem Triumph in Jerusalem eingezogen ist. Aber was wir hier gelesen haben, ist sehr bedeutend, ist sehr wichtig für das Zeugnis über Jesus, wer er ist und was er tut. Weil Jesus kam auf einem Esel, umjubelt. Das ist die Erfüllung dieser Prophetie, dass Jesus König ist. Und seine Annäherung an Jerusalem ist ein Zeichen dafür, dass seine Herrschaft unmittelbar bevorsteht. Er nähert sich seiner Stadt. Er nähert sich seiner Throne. Jesus ist König. Sein Königreich wurde schon lange vorausgesagt. Jetzt wird es konkret angekündigt und gefeiert von der Erde selbst, von seinen Jüngern. Aber ja, er kam demütig und er kam in einer turbulenten Welt. Er stieg nicht direkt auf seinen Thron. Es gab noch zu tun, bevor er seine Herrschaft aufnehmen konnte. Der Rest der Geschichte folgt in den nächsten Kapiteln von Lukas und wir kennen das gut. Wir werden es auch nächste Woche über Ostern sicher lesen, was noch kommt, diese turbulenten Tage. Jesus wird verhaftet, er wird zu Tode verurteilt, er wird verlassen werden von seinen Jüngern und von seinem Vater, wir erinnern uns. Er stirbt einen grausamen Tod am Kreuz, bevor er dann an diesem glorreichen Tag von den Toten aufsteht. Auferstanden ist er. Ostern feiern wir, aber erst nächste Woche. Zuerst müssen wir bedenken, dass er in seiner Herrschaft ernährt sich. Es kommt allmählich und nicht jeder erkennt ihn als König, auch heute. Seine Herrschaft wurde damals nicht triumphal zur Schau gestellt, nicht von allen gefeiert. Und auch später, ein paar Tage später, als er zum Leben auferwacht worden ist, er wird nicht von allen Menschen gesehen. Nicht alle Menschen haben geglaubt, dass dieser Jesus zum Leben wieder auferweckt worden ist. Und dann geht er sogar. Die Jünger sind empört. Es ist Jesus lebendig vor uns, aber er verlässt uns jetzt. Er verlässt die Erde, er fährt in den Himmel. Und dann dort wird er gefeiert. Er wird in den Himmel gefeiert. Lesen wir auch in den Offenbarungen. Er ist dort schon König. Offenbarung 12 erzählt die Geschichte, die Johannes visionär gesehen hat. Von dort wird der Satan verbannt. Satan wird vom Himmel herausgeworfen. Dieser Teufel, der Jesus hasst und gegen ihn noch ankämpft, er hat keinen Platz mehr im Himmel, weil der König ist gekommen. Der König Jesus wirft ihn raus. Und Satan, wo ist er jetzt? Der ist hier auf der Erde. Und wir leben in der Erde in dieser Spannung. Wir Gläubige in Jesus Christus, Wir glauben an Jesus Christus, ja, als unser Heiland. Er ist unser König. Und wir leben eben in dieser Spannung. Er ist König. Er hat den Sieg über den Teufel errungen. Er beansprucht die ganze Erde als sein Königreich. Aber er ist nicht da. Wo ist er denn? Das ist unser Problem, nicht wahr, als Christen? Problem, sage ich etwas provokativ. Wir sind eben in dieser Spannung. Wir glauben an den König, wir erwarten ihn, aber wir sehen ihn nicht. Und es gibt Leute, die über uns lachen und sagen, was glaubt ihr denn? Spinner. Wir spinnen nicht. Wir spinnen nicht. Aber der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Wir sehen ihn mit den Augen nicht, aber wir spüren die Folgen so oft. Er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könne. Offenbarung sagt uns auch, dass er gebunden ist, aber der geht immer noch gekettet umher und schaut, wen er verschlingen kann. Und Jesus thront im Himmel, zur Rechten Gottes. Aber die Welt, in der wir leben, ist ein Schlachtfeld. Aber nur vorläufig. Nur vorläufig. Denn der König wird kommen. Unser König wird kommen, um die Erde von ihrem Aufruhr zu befreien. Ich glaube, das ist ein Grund, weswegen Lukas in seiner Feinheit, in seinem Schreiben, nicht erzählt, wie Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Er betont dieses sich annähern. Das ist unsere Erfahrung. Jesus kommt. Er kommt. Aber ist noch nicht angekommen. Als König auf dieser Erde. Aber er wird kommen. 1. Korinther 15, 24. Wir sind mitten in einem Satz von Paulus, und er sagt, dann das Ende, wenn er, Jesus, das Reich Gott, dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Das Neue Testament zeugt nach der Himmelfahrt von Jesus von der Spannung in diesem Leben, der Spannung von diesem Schlachtfeld, auf dem wir leben. Die Gemeinden, die Briefe an die Gemeinden, die Briefe in der Offenbarung, das sind nicht perfekte Leute in perfekte Gemeinden. Das sind zum Teil haarsträubend. Ich glaube, Kurt hat das Wort haarsträubend neulich erwähnt, ne? Für die Zustände in manchen Gemeinden. Der Teufel hat noch sehr viel Einfluss. Aber wir gehören zu Jesus. Wir gehören zu Jesus, wir haben einen König. Und deswegen werden wir immer wieder aufgefordert, wie Paulus, wieder Kolosse 3, 2 und 3, sind auf das, was droben ist und nicht auf das, was auf der Erde ist. Ganz ähnlich zu den Worten des Heidelberger, von dem wir gerade gelesen haben vorhin. Sind auf das, was droben ist, und nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben. Euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Citizenship, wir gehören, unsere Bürgerschaft ist im Himmel, wo unser König sitzt. Physisch sitzt irgendwo. Der ist dort. Und wir sind hier. Und er ist mit uns. Er ist mit uns durch seinen Heiligen Geist. Und in dieser Zeit müssen wir gegen die Sünde kämpfen. Wir müssen das Ziel im Auge behalten, das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Wir müssen wach sein, wachsam und bereit für Jesus, weil er wird wiederkommen. Und das wollen wir, dass er wiederkommt. Und wir stimmen mit Paulus ein, wenn er ruft, 1. Korinther 16, 21, Maranatha, unser Herr, komm doch Herr, und Johannes schließt seine Offenbarung mit den Worten von Jesus. Jesus sagt, ja, ich komme bald. Ich komme bald. Und Johannes doppelt nach, Amen, Amen, Herr, komm bald. Und Jesus sagt, er sagt, ich komme bald. Er ist König und er kommt bald. Und das sollen wir wissen. Und das zeigt uns ganz klar dieser Bericht von diesem Einzug in Jerusalem. Aber zum Abschluss, was sollen wir tun? Was sollen wir tun mit dieser Einsicht? Wir haben soeben kurz angesprochen, ja, das Leben als gläubige Christen in der Welt. Wir sollen gegen die Sünde kämpfen, das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Wir sollen, dieses Leben hält uns ständig in Atem, nicht wahr? Das ist nicht leicht, wie wir in dieser Welt im Glauben leben sollen. Lass mich ein, zwei oder vielleicht drei ganz kurze Lektionen erwähnen, die wir direkt aus dieser Passage entnehmen können. Zuerst Gehorsam. Wir haben es etwas übersprungen, aber die Jünger, die wurden, oder zwei Jünger, er sandte zwei Jünger. Was mussten sie tun? Sie haben klare Befehle, klare Kommando bekommen von Jesus, diese Fohlen zu holen. Sie müssten gehorsam sein. Und das haben sie gemacht. Das ist auch eine Lektion für uns. Sie gingen hin, es war eine merkwürdige Bitte, etwas komisch, ne? In eine Stadt, in ein Dorf zu gehen und einen Esel zu klauen. Und wenn der Besitzer sagt, was macht ihr da? Ja, der Herr braucht es. Eine ganz komische Situation. Ne? Aber es kam so. Sie kamen hin, sie waren gehorsam, sie gingen hin, sie fanden diese Esel, sie zogen, und der Besitzer kam und sagte, was macht ihr denn? Und sie sagen, ja, der Herr braucht es. Oh, okay, gut, anscheinend. Also sie kamen dann zu Jesus mit diesem Esel. Wir kennen die Geschichte, aber wenn wir darüber nachdenken, ist es merkwürdig. Es ist schön. Aber es ist eine Lektion für dieses Gehorsam, manchmal gegen den gesunden Menschenverstand. Wenn Jesus etwas sagt, als König, dann müssen wir es umsetzen. Gehorsam, ohne Zögern, bereitwillig. Auch wenn wir meinen, wir machen uns lächerlich. Vielleicht werde ich angeklagt. Gehorsam. Dann auch 37, wir haben es schon angetönt, dieses Loben, die Freude der Lob. Diese ganze Menge der Jünger hat Jesus zugejubelt, als er noch im Anzug auf Jerusalem war. Sie hatten Freude beim Anblick des kommenden Königs. Und sie haben diese Freude nicht nur für sich behalten. Sie haben laut geschrien, yeah! Sie haben gehandelt, sie haben die Kleider hingeworfen, die Mantel auf den Boden, die haben die Palmzweige geschwenkt und lauter Ausdruck von Freuden. So laut, dass die Pharisäer gesagt haben, hey, Ruhe jetzt, was soll das? Das sollen wir auch. Vielleicht nicht wörtlich immer mit Kleider auf den Boden werfen und mit Palmen herumgehen, aber wir sollen unseren Herrn und König loben, laut. Wir sollen nicht darauf warten, dass unser Herr leibhaft vom Himmel erscheint, bevor wir ihn loben. Wir können schon jetzt, und wir sollen schon jetzt loben, ihn zujubeln, besingen. Wir sollen unseren König gebührend lobpreisen. Und seit diesem Tag, seit diesen Tagen, hat die Kirche Jesu nicht aufgehört, Jesus zu loben. Durch alle Jahre, durch alle Epochen, 2000 Jahre her. Und immer eine Gemeinde, viele Gemeinden, in die ganze Welt verstreut. Leute, wir auch heute, wir loben den Herrn. Und das ist gut so. Hört nicht auf, den Herrn lautstark zu loben. Wie Jesus gesagt hat, Vers 40, wenn wir schweigen würden, dann würden die Steine schreien. Der Jubel kann nicht unterdrückt werden. Jesus ist echt König und er wird echt von uns in Echtzeit bejubelt. Auch wenn es Widerstand gibt, auch wenn es Menschen gibt, die sagen, Ruhe jetzt, Herr, wir sollen immer noch loben und preisen. In der Offenbarung im letzten Buch der Bibel wird der Lobpreis um den Thron Gottes als etwas Finales, als etwas Bleibendes, als etwas Ewiges dargestellt und beschrieben. Wir werden unseren Herrn, wir werden Gott ewig lobpreisen. Was für ein Vorrecht, dass wir als Gemeinde Christi schon jetzt, schon hier auf dieser Erde jubeln und lobpreisen können. Schon jetzt auf dieser spannungsbeladenen Erde dürfen wir, müssen wir unseren Herrn loben. Unser Gottesdienst, der Tag des Herrn, heute und jede Woche, das ist eine wunderbare Vorfreude auf diese Ewigkeit, wo wir unseren Herrn, wo wir unseren König von Gesicht zu Gesicht sehen werden und ihn zujubeln und anbeten werden auf den im neuen Himmel und auf der neuen Erde. Macht Lärm für Jesus, ist meine Botschaft jetzt hier. Macht Lärm für Jesus. Mach kein Geheimnis aus deiner Treue zu Jesus. Er ist dein König. Lass niemanden in Zweifel darüber, wer dein König und Herr ist. Bekenne ihn. Mach es laut und deutlich für alle, die du kennst, die dich hören können. Jesus Christus ist König und er kommt sicher wieder. Amen. Wir wollen beten. Ja, Vater Gott, wir danken dir und wir preisen dich für deine große Absicht, dein Plan der Erlösung. Wir danken dir für deine Liebe zur Welt, zu dieser Erde. Und wir danken dir für Jesus Christus, unseren König. Und König Jesus, wir beten dich an. Wir lieben dich. Wir erkennen dich an als König. Wir loben dich. Du bist König. Und Jesus, durch deine Erniedrigung, durch dein Leiden, durch deinen Tod, aber durch deine Auferstehung zum Leben hast du uns erkauft. Du hast unser Leben gesichert, unseren ewigen Frieden im Himmel und auf der Erde gesichert. Und wir dürfen nie aufhören zu preisen und dich anzubeten. Und dafür danken wir dir. Amen. Amen.